Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ich auch ganz offiziell jetzt zu euch gehören darf, dass mein Brief hier ist. Und ich freue mich wirklich, wieder hier zu sein, bei euch zu sein. Und ich möchte heute mit euch eine biblische Geschichte studieren. Das ist auch eine relativ lange Geschichte. Also es sind eigentlich 30 Verse, die ich gerne mit euch angucken will. Wir werden nicht alles lesen. Ich werde ein bisschen was versuchen, so mit eigenen Worten zu erzählen, weil das ein bisschen lebendiger ist als so die Sprache der Bibel, selbst in der modernen Übersetzung. Aber Teile werden wir auch lesen. Und damit fangen wir an. Also ihr müsst euch jetzt mal so eine Zeit lang einfach auf diese biblische Geschichte konzentrieren und einlassen. Und zwar steht die in 2. Chronik 20, Vers 1 bis 30. Aber wir, also ja, genau, wie gesagt, wir lesen nicht alles. Ich erzähle mal so die ersten 4 Verse ein bisschen mit meinen Worten. Also es gibt da diesen König Josaphat, der im Königreich Juda der herrscht, der König ist. Und jetzt kommt eine riesige Armee von Moabitern, Ammonitern und Meunitern. Hallo! Also nicht ein kleines süßes Kind, sondern eine Armee. Und die Botschafter sagen, Josaphat, diese Armee ist riesig. Und Josaphat kriegt Angst, weil er weiß, wir können diese Armee niemals besiegen. Was macht er? Was man so macht in der Zeit? Er ruft alle dazu auf, zu fasten und zu beten. Und jetzt kommen alle Menschen aus Jerusalem und ganz Juda und kommen zusammen, um im Tempel gemeinsam zu beten. Und auch Josaphat betet zum Herrn. Und so, und jetzt sein Gebet möchte ich gern mit euch lesen. Das ist dann ab Vers 5 bis Vers 12. 2. Chronik 20, 5 bis 12. Im neuen Vorhof, im Haus des Herrn, trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Er betete: Herr, Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig, keiner kann dir standhalten. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Land vor deinem Volk, der Israeliten, vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten, immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und helfen. Nun sieh, was die Heere aus Ammon, Moab und vom Gebirge Seir tun. Du hast unseren Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und haben sie nicht verwüstet. Nun sieh, wie sie uns vergelten. Denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du uns als Erbe gegeben hast, zu vertreiben. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ist Josaphats Gebet. Und jetzt geht die Geschichte ein bisschen weiter und ich erzähle das, damit ihr den Hintergrund dazu habt. Und dann will ich euch ein bisschen was, meine Gedanken zu dieser Geschichte sagen. Jetzt steht dieses ganze Volk Juda da vor dem Herrn, Frauen, Männer und Kinder. Und der Heilige Geist kommt auf Jahaziel in der Versammlung, mittendrin. Also so wie hier, wenn jetzt plötzlich der Heilige Geist käme. Und jetzt ruft dieser, das können wir auch mal lesen, Vers 15 bis, was ist es, bis 17. Jahaziel rief: Hört, König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems, so spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Zitz herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Daraufhin verbeugt sich der König tief vor Gott und alle Menschen machen es ihm nach. Und die Leviten beginnen, Gott mit lauter Stimme zu loben. Und jetzt kommt das, was geschieht, was Gott tut, das Wunder letztlich. Früh am nächsten Morgen machen sie sich auf den Weg in diese Wüste, Tekoa oder so. Und Josaphat sagt zu ihnen, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott. Und dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Und der König berät sich mit dem Volk und er nennt dann Sänger, die vor dem Herr vorlaufen sollen und dem Herrn einfach singen, ihn loben sollen. Und sie singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und in dem Augenblick, wo sie anfangen zu singen, lässt der Herr diese Armee in einen Hinterhalt laufen. Und erst fangen die Heere von Moab und Ammon an, die anderen aus dem Gebirge Seir anzugreifen und töten sie und dann vernichten sie sich gegenseitig. Also letztlich schlägt das ganze Heer sich gegenseitig und alle sind tot. Und als die Männer aus Juda dann endlich zu ihrem Aussichtspunkt in der Wüste kommen und nach dem Heer Ausschau halten, sehen sie nur noch Leichen vor sich. Sie brauchen insgesamt 3 Tage, um die ganze Beute zusammenzutragen. Und am 4. Tag versammeln sie sich dann im Lobetal. Und dieses Tal heißt so, weil dort das Volk Israel den Herrn lobte und ihm dankte. Und glücklich über den Sieg kehren sie nach Hause zurück und begleitet von Harfen und Zittern und Trompeten ziehen sie in Jerusalem ein und marschieren bis zum Haus des Herrn. Und die umliegenden Könige hören, dass der Herr selbst, Gott selbst für das Volk Israel oder für das Volk Juda gekämpft hat. Und die anderen Könige haben danach so viel Angst, dass Josaphat in Frieden sein Reich regieren kann, weil keiner sich mehr traut, ihn anzugreifen. So viel die Geschichte, so diese 30 Verse mal ein bisschen zusammengefasst. Was ich an dieser Geschichte unglaublich interessant finde, ist, dass ganz am Anfang Josaphat von Feinden umringt ist. Und er keine Ahnung hat, wie er diese Feinde besiegen soll oder was er tun soll. Und seine erste Reaktion ist es, Gott zu loben. Er kommt nicht als erstes zu Gott und fleht ihn an, bitte, bitte Gott, mach doch, dass die weggehen und hilf uns doch und ja, du bist ja groß, du schaffst das eh. Sondern seine ersten Worte sind, Herr unser Gott, du bist der Gott, der im Himmel wohnt, du bist Herr über alle Reiche, du bist groß und mächtig. Er sagt noch nichts über das Heer, was ihn bedroht, er sagt noch nichts über seine Probleme oder seine Sorgen. Als erstes lobt er Gott. Er sagt, wie toll Gott ist. Und dann trägt er ihm das vor, letztlich mit der Überzeugung, Gott, du wirst es ja eh machen. Du siehst hier dieses Heer, wir wissen, wir können dir vertrauen. Unsere Augen sind auf dich gerichtet. Letztlich ist das der Kern von Lobpreis, dass wir sagen oder singen, wie Gott ist. Wir haben Lobpreislieder, die wir gemeinsam singen. Und wir tun nichts anderes, als Gott zu sagen, wie er ist. Wir wenden unseren Blick weg von unseren Problemen und unseren Sachen hin zu Gott. Das ist Lobpreis. Nicht auf das schauen, was mich bedrängt oder angreift, sondern auf das schauen, wer Gott ist. So ein Krieg ist für uns natürlich immer ein bisschen fern. Wir werden nicht von irgendeiner Armee bedroht, da stehen keine Krieger, die uns angreifen wollen. Ich habe also versucht, das mal ein bisschen auf unsere Lebenswelt zu übertragen. Es könnte also ungefähr so ablaufen bei uns. Stell dir vor, du bist zu Hause, machst deinen Briefkasten auf und den ersten Brief und da drin ist die erste Mahnung für eine Rechnung, die du immer noch nicht gezahlt hast. Und du schaust auf dein Konto, damit du diese Rechnung bezahlen kannst und siehst, da ist ein dickes, fettes Minus. Und du kannst es nicht mehr überweisen. Und du weißt genau, deine Miete ist in 2 Tagen fällig, aber das nächste Gehalt kommt erst in 10. Und du merkst, das Konto kann nur mit einem Kredit mit 10% Zinsen weiter überzogen werden. Und die Kinder wollen eigentlich ein Eis essen gehen und du weißt gar nicht, woher du noch Geld nehmen sollst. Und was tust du? Du stellst dich hin und betest. Gott, unser Vater, der du im Himmel thronst, danke für deine Güte und deine Gnade. Du bist groß und mächtig. Du bist der König des Universums. Du bist erhaben. Du bist gut. Du hast gesagt, dass wir alle Sorgen auf dich werfen sollen und uns um nichts sorgen müssen. Und nun sieh die roten Zahlen auf dem Konto und die ausstehenden Rechnungen. Willst du nicht zeigen, dass dir nichts unmöglich ist? Meine Augen sind ganz auf dich gerichtet. Und dann öffnest du den zweiten Brief, der im Briefkasten war. Und darin ist ein Scheck, der genau über die Summe ausgestellt ist, die du brauchst, um dein Konto wieder ins Plus zu bringen, die Rechnung zu zahlen, die Miete zu zahlen. Und es bleibt sogar noch was übrig und du kannst deinen Kindern ein Eis kaufen. Und als 10 Tage später dann das Gehalt auf dem Konto ist, ist da eine große Gehaltserhöhung mit dabei. So ungefähr wäre das vielleicht, wenn man es überträgt auf heute. Was auch immer die Armee ist, die euch gerade angreift oder bedroht, vielleicht ist es nicht was Finanzielles. Aber so könnte es aussehen, wenn wir das umsetzen, was Josaphat gemacht hat. Wenn wir umsetzen, dass wir Gott zuerst loben und ihm dann unsere Sorgen vortragen. Aber Gott in so einer Situation zu loben, ist gar nicht so leicht. In so einer Situation sehen wir nur, was auf uns einstürmt. Wir sehen nur die Probleme und wollen eigentlich einfach nur schreien und raus und um Hilfe flehen. Und in dem Moment sich zu Gott zu wenden, in dem Moment Gott zu loben, anstatt auf die Probleme zu schauen, ist unglaublich schwer. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich auch eine Zeit lang üben müssen. Immer wieder antrainieren müssen, dass wir, nein, ich schaue nicht auf das, was ich habe, sondern auf Gott. Hinterher ist es ganz einfach, wenn alles wieder gut ist, wenn Gott es gut gefügt hat, klar. Aber davor... Aber die Bibel zeigt uns immer wieder, wie viel Kraft darin steckt, wenn wir Gott loben. Und zwar unabhängig von unserer Situation. Das ist jetzt eine Geschichte, die ich euch gezeigt habe bei Josaphat. Es gibt noch mehr davon. Es steckt so viel Kraft darin, wenn wir uns zu Gott wenden. In allen Situationen. Weil dabei der Blick weggenommen wird von den eigenen Problemen. Es ist einfach, sich um sich selbst zu kreisen, um das, was so los ist im Leben. Aber es entsteht eine Kraft, wenn wir wegschauen von uns und unseren Blick zu Gott hinrichten. Es ist egal, wie es mir geht, denn Gott ist gut. Gott ist groß und mächtig und stark. Und irgendetwas Bedeutendes scheint zu geschehen, wenn wir Gott loben und unseren Blick wirklich auf ihn richten. So wie wir das in der Geschichte gesehen haben, in dem Moment, wo die Sänger anfangen zu singen, wo sie einfach sagen, danket dem Herrn, denn seine Güte reicht ewig. In dem Moment fangen die feindlichen Heere an, sich gegenseitig zu bekriegen. Irgendetwas scheint zu geschehen, wenn wir unsere Stimme zu Gott erheben, ob es jetzt im Lied ist oder einfach nur, wenn wir es einfach nur sagen. Aber irgendetwas geschieht und die feindlichen Heere greifen sich gegenseitig an. Ich glaube, wenn wir uns zu Gott hinwenden, dann beginnt jede noch so dichte Wolkendecke sich ein wenig zu lüften. Ich war vor 2 Wochen, glaube ich, in Augsburg im Gebetshaus für 3 Tage. Ich habe dort einfach ein bisschen miterlebt, wie sie beten oder wie sie sich zu Gott wenden. Und was ich unglaublich faszinierend fand, war, dass sie, wenn sie Fürbitte gemacht haben, also wenn sie ein konkretes Anliegen vor Gott tragen wollten, dann haben sie als erstes eine halbe Stunde lang einfach Gott angebetet. Einfach Gott gesagt, wie er ist, wie toll er ist, wie groß er ist und wie mächtig. Und dann haben sie sich dem Anliegen zugewandt, haben das vor Gott gebracht, immer wieder auch mit Bibeltexten Gott quasi vorgelegt. Und haben sich dann wieder Gott zugewandt und ihn einfach angebetet. Und ich habe nur in dem einen Tag, den ich da war, die Kraft gespürt, die darin steckt. Die darin steckt, wenn man sich zuerst Gott zuwendet, sich daran erinnert, wer Gott eigentlich ist und ihm dann das vorträgt, wovon man weiß, ja, für Gott ist nichts unmöglich. Noch eine zweite Sache ist mir in dieser Geschichte aufgefallen. Schaut nochmal in den Vers 17 rein. Das ist jetzt ein Teil dessen, was der Prophet der sagt, als der Heilige Geist auf ihn kommt. Also das, was Gott letztlich dem Volk Juda sagt. Und er sagt, doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Und wenn wir jetzt da in eine andere Übersetzung gehen, die näher am Urtext ist, dort heißt es nicht, ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Gott ist es, der die Rettung verschafft. Gott erlöst sein Volk. Egal, ob das jetzt ein Heer ist oder ein finanzielles Minus auf dem Konto oder eine größer gefasste Erlösung von unseren Sünden, dass wir zu ihm gehören dürfen. Sie dürfen zurücktreten und dabei zusehen, wie Gott die Rettung bringt. Den Rest erledigt Gott. Und ich glaube, dass wir hierin auch schon Gottes Erlösungsplan für die ganze Welt sehen, dass hierin sich ein Stück zeigt von Gottes Charakter. Gott rettet uns. Durch Jesus werden wir gerettet und gehören von nun an zu Gott, ohne dass wir irgendetwas tun müssten. Wir dürfen zurücktreten und zusehen, wie Gott durch Jesus die Rettung verschafft. Nicht wir müssen kämpfen, sondern Gott kämpft für uns. Und ich finde es faszinierend, dass selbst hier im Alten Testament Jesus schon aufleuchtet. Dass wir ihn selbst hier schon sehen können. Und Abendmahl ist damit auch immer ein Lob Gottes. Wenn wir Abendmahl feiern, loben wir Gott dafür, dass er uns rettet. Dafür, dass wir zurücktreten dürfen, zusehen, weil wir wissen, wir gehören zu ihm. weil er es gemacht hat, weil er für uns kämpft. Deshalb lasst uns heute Abend mal feiern und im Abendmahl diesen Gott loben, der alles für uns getan hat, der uns die Rettung schenkt, zu der wir nichts beigetragen haben. Amen. Amen. Ich möchte heute mit euch jetzt noch zwei Lieder singen. Ich will ein Lied singen, in dem wir unseren Blick auf Gott richten. Und dann werde ich eine Zeit der Stille lassen. Und ich bitte euch, oder ich lade euch ein, in dieser Zeit der Stille, dass ihr selber vor Gott tretet, dass ihr ihm eure Anliegen bringt. Und dann lasst uns ein zweites Lied singen und uns noch einmal Gott zuwenden. Lasst uns das praktisch tun, was wir gesehen haben, was Josaphat gemacht hat, indem wir jetzt selber unseren Blick auf Gott richten und ihn einfach loben dafür, wie er ist. Danke, Herr, dass du uns fest in der Hand hältst, dass du uns so sehr liebst, dass du uns entgegenkommst. Danke, Herr, dass wir uns dir vollkommen anvertrauen dürfen, weil wir wissen, dass du ein guter Gott bist. Amen.
Amen.
Wir wollen nun gemeinsam ins Abendmahl einsteigen und ich lese die Einsetzungsworte zur Fußwaschung nach Johannes 13. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, »Herr, warum willst du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete, »Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen.« »Nein«, protestierte Petrus, »du sollst mir niemals die Füße waschen.« Jesus erwiderte, »Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir.« Da rief Simon Petrus, »Dann wasche mir auch die Hände und den Kopf her, nicht nur die Füße.« Jesus erwiderte, »Wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier.« Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meinte er mit dem Satz, »Nicht jeder hier von euch ist rein.« Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, »Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe.« Amen.
Amen.
Lasst uns nun genau das tun und uns gegenseitig die Füße waschen, gegenseitig von dieser Liebe erzählen, die Jesus uns darin beweist. Ich lese die Einsetzungsworte, wie sie von Paulus im 1. Korintherbrief übermittelt sind. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich.« Wir wollen beten.
Himmlischer Vater, wir sagen dir Lobpreis und Dank für dein Leib, den du für uns gegeben hast. Himmlischer Vater, lass uns es bewusst sein durch deinen Heiligen Geist, was du da für uns getan hast, welchen Liebesbeweis du uns da erwiesen hast. Lass es uns erkennen und lass es uns verinnerlichen und danach leben. Hab Dank dafür. Amen. Amen.
Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen euch und Gott, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Amen.